Das Thema heute Morgen lautet Weltkrise, aber der Herr ist immer noch größer. Weltkrise. Ja, haben wir denn überhaupt eine Weltkrise? Wir haben eine Umweltkrise, eine Finanzkrise, eine Eurokrise, eine sich zuspitzende Krise wegen der Überalterung der Gesellschaft, eine Krise, weil manche Rohstoffe zur Neige gehen. Vielleicht haben wir auch eine Politikerkrise, wenn die Angela Merkel so weitermacht, haben wir keinen männlichen Politiker mehr vielleicht. Also wir haben schon eine Menge Krisen. Aber haben wir wirklich eine Weltkrise? Was soll man sich da überhaupt drunter vorstellen unter einer Weltkrise? Sie müsste ja was sein, was die ganze Welt betrifft, eine allumfassende Krise, etwas, wo jeder sagt, oh, jetzt geht's aber gar nicht mehr weiter, ich sehe keinen Ausweg, ich kann mich eigentlich nur noch aufhängen, sowas in der Art. Nun, wenn wir die gerade aufgezählten Krisen, Umweltkrise, Rohstoffkrise, Krise wegen der Überalterung der Gesellschaft, könnte man auch noch hinzunehmen, wenn man das alles mal in Summe und im Weltmaßstab sieht und wenn man das mal so zusammennimmt, naja, dann kann man vielleicht schon von einer Weltkrise sprechen. Ich möchte über die gerade genannten und sich tatsächlich ja auch zuspitzenden Krisen nicht sprechen, nicht ausführlich sprechen, sondern ich möchte über eine Krise grundsätzlicher Art sprechen, von der praktisch viele dieser genannten Krisen gespeist werden oder irgendwie mit ihr zusammenhängen. Wenn wir diese Krise in ihrer Natur und in ihrer Struktur und in ihrer Ausdehnung begriffen haben, dann werden wir ein wenig besser verstehen, warum man durchaus von einer Weltkrise sprechen kann, deren Höhepunkt sicherlich noch nicht erreicht ist, aber zu dem die Menschheit unterwegs ist. Noch nie war die Menschheit in ihrer Gesamtheit, und darauf liegt jetzt die Betonung, in einer auswegloseren Lage als derzeit. Viele Führer in der Politik und in der Wirtschaft wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft, im Allgemeinen auch mit der Demokratie. Vor kurzem hörte ich eine Finanzexpertin, sie heißt Sandra Navidi, eine Deutsche. Sie erzählte, dass man nach den offiziellen Sitzungen, zum Beispiel beim Internationalen Währungsfonds, IWF, wo sie auch immer wieder dabei ist, nach den Sitzungen in den Fluren ganz offen darüber sprechen würde, dass man in Bezug auf die Finanzkrise, auf die weltweite Finanzkrise, ja, überhaupt nicht mehr wisse, wie es weitergehen könne. Es herrsche völlige Ratlosigkeit, völlige Ratlosigkeit. Klaus Schwab, der Präsident und Mitbegründer des Wirtschaftsforums in Davos, wo sich die wichtigsten Leute dieser Welt einmal im Jahr treffen und sich austauschen, meinte vor einiger Zeit, das kapitalistische System in seiner jetzigen Form passt nicht mehr in die heutige Welt. Naht tatsächlich das Ende des Kapitalismus? Und wenn, was kommt danach? Ein Weltsozialismus vielleicht, ein Globalkommunismus? Das weiß selbst der Medienstar der Linke nicht, die tiefrote Sarah, die Frau Wagenknecht, die neue Partnerin von Oskar Lafontaine. Dem Spiegel sagte die bekennende Marxistin, ein schlüssiges Gegenkonzept zum Kapitalismus gibt es nicht. Aha, also wir stehen am Ende des Kapitalismussystems, aber ein schlüssiges Gegenkonzept soll es auch nicht geben. Immer mehr Bücher erscheinen, die ziemlich deutlich machen, was los ist. Zum Beispiel dieses hier, ich habe mal eins mitgebracht, Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft von Nouriel Roubini. Roubini ist nicht irgendwer. Er ist ein angesehener amerikanischer Wirtschaftsprofessor, der in einzigartiger Weise die derzeitige globale Finanzkrise vorhersah, als einer der wenigen. Immer öfter erscheinen Artikel, wie beispielsweise auch im Spiegel, mit folgender Überschrift: Wachstum, diese Zeiten sind vorbei. Wachstum auf Pump funktioniert nicht mehr. Ja, was dann? Unser gesamtes westliches Wirtschaftssystem, eigentlich das globale Wirtschaftssystem insgesamt, das basiert doch nur auf Wachstum. Es stimmt, dieses Wachstum ist in den letzten Jahren auf Pump finanziert worden. Staaten nahmen Schulden auf, pumpten das Geld in den Wirtschaftskreislauf, um damit die Konjunktur anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber diese Schuldengelder flossen nie wieder in Form von Steuern komplett zurück. Und das hat Gründe, die mit unserer Weltkrise zu tun haben. Die öffentliche Hand in Japan ist mit knapp 700% der jährlichen Steuereinnahmen verschuldet. Anders formuliert, die Japaner müssten fast 7 Jahre lang sämtliche Steuern ihres Landes, sämtliche, nur für die Tilgung ihrer Schulden ausgeben. Bei den Amerikanern würde ein solcher Prozess 3 Jahre lang dauern, bei uns Deutschen knapp 2 Jahre, weil wir ja alle kräftig Steuern zahlen. Wir können jetzt schon ein bisschen vielleicht erahnen, warum die Finanzexperten des Internationalen Währungsfonds nach den Sitzungen auf den Fluren die Achsel zucken, weil sie auch nicht mehr weiter wissen. Und wenn die nicht mehr weiter wissen, wer denn sonst? Um besser und tiefer zu verstehen, warum fast die gesamte industrialisierte Welt in einer Sackgasse steckt, wollen wir einen Blick zurückwerfen. Ein Blick zurück in das Jahr 1995. Im September 1995 trafen sich im amerikanischen San Francisco unter Leitung von Michail Gorbatschow, dem ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, 500 Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Religionsführer, 500 ganz, ganz wichtige Leute aus allen Teilen der Welt. Eingeladen zu dieser Veranstaltung hatte die Gorbatschow-Stiftung, die ihren Sitz in San Francisco hat. Und diese Top 500, die dachten darüber nach, wie sich der Weltarbeitsmarkt im damals bevorstehenden 21. Jahrhundert wohl entwickeln würde. Die Weltforum-Prognose, also dieses Treffen hieß Weltforum, die Weltforumsprognose damals für den Weltarbeitsmarkt heute. 20% der arbeitsfähigen Weltbevölkerung würden im kommenden Jahrhundert, also im jetzigen, ausreichen, um die Weltwirtschaft in Schwung zu halten. Es werde die 2080-Gesellschaft entstehen, so die versammelten Experten, die gleichzeitig damals wie auch heute noch Arbeitgeber von Millionen von Menschen sind. 20% der Menschen werden Arbeit haben und 80% nicht. Eine geringe Zahl von global operierenden Konzernen werde mit wenigen Spitzenmitarbeitern und einer ausgefeilten Technik, vor allem auch Computertechnik, den Markt beherrschen und bedienen. So die versammelten Konzernmanager 1995. Die 2080-Gesellschaft. 20% der Menschen werden Arbeit haben, 80% nicht. Doch was macht man mit diesen 80%? Dazu werden wir gleich noch kommen, nachdem wir uns erst einmal damit befasst haben, ob das denn überhaupt stimmen kann mit dieser 2080-Gesellschaft, ob wir tatsächlich darauf zustreben. Stellen Sie sich mal vor, gleich bei der Sammlung vor der Mittagspause, wenn die Sammelbehälter rumgehen, da brauchen Sie nichts einzulegen, sondern jeder von Ihnen darf sich einen Verrechnungsscheck rausziehen in Höhe von 100.000 Euro. Der Jackpot heute Morgen hier beim Maliachi-Kreis. Diese 100.000 Euro sollen Sie nun ausgeben nur für sich persönlich. Nicht für Ihre Kinder, nicht für Ihre Enkelkinder, auch nicht für die Reichsgottesarbeit, sondern nur für sich persönlich. Sie sollen dieses Geld auch nicht für unnötigen Luxus ausgeben, also keine Rolex-Uhr, keine Kreuzfahrt, sondern für Sachen, die Sie tatsächlich noch brauchen. Da geht es um normale Kleidung, vielleicht einen Kühlschrank, neues Geschirr, neue Möbel, neue Bettwäsche, neuer Schlafanzug oder was auch immer. Ich denke mal, ein Großteil von Ihnen müsste schon ein wenig nachdenken, was er tatsächlich noch ganz dringend bräuchte und von diesen 100.000 Euro bezahlen will. Viele Häuser sind gut eingerichtet, die Kleiderschränke hängen voll. Nach der Abwrackprämie hat auch fast jeder ein neues Auto. Mit anderen Worten, für den täglichen persönlichen Bedarf haben die meisten Bürger eigentlich das, was sie brauchen. Das bedeutet aber wiederum, dass nichts in Masse gekauft wird und somit auch nichts in Masse produziert werden muss. Noch anders formuliert, für Massenarbeit fehlt der Massenbedarf. Für die meisten Bedarfe des täglichen Lebens ist in der westlichen Welt gesorgt, die sind gedeckt. Viele von Ihnen werden das nächste Stichwort gewiss noch aus Ihrem Geschichtsunterricht herkennen, die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932. Weltweit stieg die Zahl der Arbeitslosen in die Millionen. Warum war das damals so? Ein wesentlicher Aspekt in der damaligen Weltwirtschaftskrise war der, dass damals in der Zeit kein Bedarf da war, der hätte für Arbeit sorgen können. Und eine ganz wichtige Lehre aus der damaligen Weltwirtschaftskrise, die gezogen wurde, war die, der Staat muss Geld ausgeben, um einen zusätzlichen Bedarf zu schaffen, Straßenbau, Gebäudesanierung, Hallen bauen, eventuell mal ein bisschen renovieren, täte ja hier auch gut und so weiter. Und genau das wurde damals in den USA auch umgesetzt. Und das hat man quasi in den letzten 20 Jahren auch wieder versucht, besonders akzentuiert in den USA. Der US-Markt war zu großen Teilen gesättigt. Und da kam man auf die Idee, einen zusätzlichen Bedarf zu schaffen. Die Amerikaner stellten in den 1990er Jahren nämlich fest, dass ihre Wirtschaft ein Nullwachstum hatte. Nun werden vielleicht einige von Ihnen, die ein sehr gutes Gedächtnis haben, einwenden, Moment mal, USA 1990er Jahre, das war doch das Jahrzehnt der Wachstumsraten, in der die Wirtschaft enorme Produktivitätszuwächse in den USA zu verzeichnen hatte. In einem Spiegel-Interview aus dem Jahr 2002 erklärte der ehemalige Leiter des hochangesehenen Managementzentrums St. Gallen, der Österreicher Fredmund Malik, dass die Amerikaner in den 1990er Jahren ein neues statistisches Verfahren eingeführt hatten. Das nennt sich Hedonic Price Indexing. Und damit haben sie sich ihr Wirtschaftswachstum schön gerechnet. Rein statistisch, nicht real. Das Wirtschaftswunder in den USA in den 1990er Jahren war ein einziger gigantischer Bluff. So Malik im Spiegel-Interview. Als nun die Amerikaner merkten, Mensch, da kommt ja real gar nichts über den Tisch, da kamen sie auf die Idee der Hypotheken. Diese Idee der Hypotheken wurde auch deshalb stark begünstigt, weil das globale Finanzvermögen seit 1980 explodierte. Wir gehen an dieser Stelle jetzt ein wenig ins Detail, damit Sie verstehen, in welcher tiefen Weltkrise wir in Wirklichkeit stecken und in Kürze Dinge erleben werden, die sich eine Nachkriegsgeneration, und dazu gehöre ich ja auch, gar nicht vorstellen kann. Das globale Finanzvermögen lag 1980 bei 12 Billionen Dollar und hat sich bis 2007 auf 196 Billionen Dollar vervielfacht. Die Finanzvermögen sind in den vergangenen 25 Jahren dreimal so stark gestiegen wie die Weltproduktion der Güter. Anders formuliert, es ist unglaublich viel Geld auf dem Globus vorhanden und das muss ja auch irgendwie angelegt werden. Die Besitzer dieses Geldes wollen ja Zinsen haben, wollen ihr Geld ja vermehren. Also, es ist viel Geld vorhanden, die Wirtschaft wächst aber nicht mehr, weil viele Bedarfe gedeckt sind. Also was machen wir nun, fragten sich die Amerikaner. Wir müssen einen Bedarf künstlich herstellen, damit wieder Arbeit entsteht. Aber wie? Nun, wir geben den Leuten Geld, die sich bis daher aufgrund ihrer bescheidenen Verhältnisse, weil sie vielleicht auch arm waren, haben nicht viel leisten können. Wenn wir diesen Leuten Geld geben, dann werden sie sich schon was kaufen. Und dann wird die Wirtschaft auch wieder angekurbelt. Was hat man gemacht in den USA? Man hat Leuten Eigenheime aufgeschwatzt, genauer gesagt die Finanzierung dafür. Leuten, die aufgrund ihres Einkommens ihren Hauskredit niemals hätten zurückzahlen können. Diejenigen, die schon Eigenheime hatten, bot man neue Kreditlinien an für Hypotheken. Man sagte, du, dein Haus, ja, das ist zwar jetzt $200,000 wert, wir haben das neu taxiert, $230,000, du kannst noch $30,000 an Hypotheken aufnehmen zu sehr günstigen Zinsen. Und das haben dann viele gemacht, auch viele Rentner, die sagten, her mit der Kohle, die verbrate ich jetzt für den Konsum. Der Spiegel schrieb 2009 in einer Titelgeschichte mit der Überschrift »Das Prinzip Gier« zu dieser Situation in Amerika. Und die Eigentümer nutzten die Häuser, um sich neue Kredite für Autos, Möbel und den täglichen Konsum zu besorgen. Die private Verschuldung stieg in den USA auf 125%. Was bedeutet, dass jede Familie mit einem Durchschnittseinkommen von $40,000 Schulden in Höhe von $50,000 hatte. Das amerikanische Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre um durchschnittlich 3% wurde zu einem großen Teil von dieser Verschuldung der Konsumenten getragen. Die Durchschnittslöhne sanken, aber die Konsumausgaben stiegen. Soweit der Spiegel. Als dann immer mehr Amerikaner ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, brach dann die sogenannte Hypothekenkrise aus und in Folge die Finanzkrise. Nun, wir dürfen nicht denken, dass nur die Amerikaner so etwas gemacht haben. Diese schuldenfinanzierte Wachstum ist auch das Kernproblem von uns Europäern, vor allen Dingen der südlichen Ländern, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal. So, was haben wir nun? 20-80-Gesellschaft, wenige Spezialisten bedienen mit einer ausgefeilten Technik den Weltmarkt. Das Normalarbeitsverhältnis, so sagt Ulrich Wallwey, Vizedirektor des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das Normalarbeitsverhältnis mehr als 30 Wochenstunden und fest angestellt bei einem Arbeitgeber, dass es bis in die 1980er Jahre die Regel war, ist auf dem Rückzug. Nur noch über die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland hat einen Vollzeitjob. Und diese Zahl wird sich weiter reduzieren, weil einfach in der westlichen Welt der Bedarf für Massenarbeit weiter zurückgeht. Das hängt auch damit zusammen, dass keine neuen Innovationen, keine bahnbrechenden Erfindungen gemacht werden, die für Massenarbeit sorgen könnten. Machen wir einen kurzen Sprint durch die Wirtschaftsgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden die Maschinen, die mussten gebaut werden. Dann kam die Eisenbahn, dann kam das Auto, dann das erste Telefon, die Kommunikationstechnik, Fabriken entstanden. Dann kamen die Weltkriege mit Rüstungsindustrie, da fanden auch viele Arbeit. Nach dem Krieg war sowieso ein Riesenbedarf da, es musste alles wieder neu aufgebaut werden. Dann der Aufschwung des Luftverkehrs, der Computer wurde erfunden, da brach das Computerzeitalter an. Immer wieder entstanden neue Industriezweige aufgrund neuer Erfindungen, die für Arbeit sorgten. In den letzten Jahren ist nichts Neues, Bahnbrechendes erfunden worden, das für Massenarbeit hätte sorgen können. Kein Bedarf, keine Arbeit. Und die Arbeit, die noch da ist, wird von immer weniger Leuten geschafft. Die Folge? Steigende Arbeitslosigkeit. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann steigt sie zuerst bei den jungen Leuten zwischen 15 und 21, 24, Entschuldigung. Warum? Weil Firmen, die keine Arbeit mehr haben, durch die Sozialauswahl erst einmal die entlassen, die keine Familien zu versorgen haben. Und das sind natürlich in der Regel die Jungen. Ein paar wenige Zahlen, die deutlich machen, dass wir tatsächlich auf dem Weg in die 20-80-Gesellschaft sind. Zahlen aus dem letzten Jahr, die auch heute noch Gültigkeit haben. Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien liegt bei knapp 50%, die in Griechenland bei 44%, in Italien und Irland bei 30%, in Frankreich und Schweden bei knapp 25% und in Deutschland bei 18%. Mehr als 20% der 15- bis 24-Jährigen in der Europäischen Union haben keine Anstellung, verdienen keinen müden Euro. Das sind 5 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die auch für keinen Konsum sorgen, somit keinen Bedarf schaffen, die auch keine Rentenbeiträge und keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Das sind 5 Millionen Menschen, die vermutlich auch keine Familie gründen werden, die ebenfalls ja einen natürlichen Bedarf erzeugen würde, Heirat, Kinder, Haushalt, ein Haus später und so weiter. Und in den USA sieht es nicht besser aus. Im vergangenen Jahr fanden 53% der gut ausgebildeten jungen Amerikaner mit Bachelorabschluss unter 25 Jahren keine Anstellung. In der Summe sind das 1,5 Millionen junge Amerikaner. 1,5 Millionen, wohlgemerkt, in nur einem Jahr. Apropos Arbeitslosenzahlen in den USA. Da hieß es Anfang des Jahres 2012, die Arbeitslosenquote liege bei erfreulicherweise 8,3% und sei auch gesunken auf 8,3%. Was aber nicht groß gemeldet wurde, ist folgendes Faktum. Die Beschäftigungsquote in den USA ist im Moment so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Mit anderen Worten, immer weniger Arbeiter in Amerika, angestellte Arbeiter, immer mehr Amerikaner stehen nicht in Lohn und Brot. Sie arbeiten offiziell nicht. Laut dem US-Arbeitsministerium in Washington müssten eigentlich 48 Millionen Amerikaner arbeitslos sein, weil sie eigentlich arbeitsfähig sind. Offiziell registriert man aber nur 12 Millionen. Wo stecken die 36 Millionen? Warum arbeiten sie nicht? Das Arbeitsministerium weiß es nicht. Man vermutet, dass unter den 36 Millionen viele Langzeitarbeitslose sind, die in den USA nicht so korrekt erfasst werden wie bei uns hier in Deutschland. Man vermutet, Millionen von Menschen haben einfach aufgegeben, längst aufgegeben, einen Arbeitsplatz zu suchen, weil sie wissen oder ahnen, ich krieg sowieso keinen mehr. Das heißt, in Wirklichkeit liegt die Arbeitslosenquote in den USA viel, viel höher als offiziell angegeben. Und weil keine Arbeit mehr da ist, verarmen natürlich auch immer mehr Menschen. Knapp über 50 Millionen Amerikaner leben bereits in Armut. Jeder siebte Bürger lebt mittlerweile in Amerika von Lebensmittelmarken. Das sind in der Summe 70% mehr als 2007. 2080-Gesellschaft. In den USA, die ja in manchem Vorreiter sind, zeigt sich diese 2080-Gesellschaft schon viel drastischer als bei uns hier. Mitte Mai verkündete die EU-Kommission, dass sie in der nächsten Zeit mit einer Rekordarbeitslosigkeit in der Europäischen Union rechne. Wir können die Augen davor verschließen oder auch nicht. Zumindest in den Industriestaaten sind wir auf dem Weg in die 2080-Gesellschaft. Aber was mache ich nun mit den vielen Arbeitslosen in der 2080-Gesellschaft? Brot und Spiele, so hieß es damals ganz konkret 1995 in Gorbatschows Weltforum. Brot und Spiele, das bedeutet, jeder wird vom Staat so versorgt, dass er nicht hungern und nicht frieren muss und ansonsten Sport, Spiel, Spaß nonstop. Anders formuliert, jetzt denken Sie mal ein bisschen drüber nach, was ich jetzt konkret sage. Hartz IV und wer rettet die Millionen? Musikantenstaat, Deutschland sucht den Superstar und wie viele TV-Unterhaltungssendungen heißen. Das Konzept von Gorbatschow wird längst umgesetzt. Einer der führenden US-Ökonomen und früherer Wirtschaftsberater von US-Präsident Obama, Lawrence Summer, wurde im letzten Jahr gefragt, ja, wie man denn die Euro-Krise so am besten angehen könne. Unverblümt teilte er mit, dass Deutschland einen Teil seiner Wirtschaftsleistung zurückfahren müsse, damit andere EU-Länder mehr von dem kleiner werdenden Kuchen bekommen können. wenn es heißt, in Griechenland, in Spanien, die müssten da wirtschaftlich auf den Vordermann gebracht werden, dann verschweigt man zu sagen, dass das für uns bedeutet, für die wirtschaftlich starken Staaten, Verluste. Der Kuchen wird nicht größer, er wird immer kleiner, er wird sogar viel kleiner. Das hängt damit zusammen, dass im Zuge der Globalisierung Nationen auf den Plan getreten sind, die bis 1980 in der modernen Industriegeschichte überhaupt noch gar keine Rolle gespielt haben. China, Indien, Brasilien. Die Werkbänke der Welt, die stehen jetzt da. Und an diesen Werkbänken arbeiten fleißige, genügsame Leute, die ihre Produkte durch die Globalisierung weltweit anbieten und verbreiten können. Und von diesen fleißigen, genügsamen Leuten wird es demnächst viel, viel mehr geben. Hauptsächlich in den gerade genannten Ländern werden in den nächsten 10 Jahren 400 Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Die wollen arbeiten, die wollen eine Existenz aufbauen. Und das sind keine Dummköpfe, die hier nur der Halle fegen könnten. Durch die Globalisierung ist die extreme Armut in diesen Ländern gesunken. Darüber darf man sich ja auch freuen für diese ärmeren Menschen. Aber wenn diese Menschen aus den aufstrebenden Ländern denselben Lebensstandard erreichen wollen, wie wir den schon haben, und sie haben ein Recht darauf, dann wird der gesamte Globus an die Wand gefahren. Ich sag's mal ganz platt. Wenn alle Chinesen, die 1,23 Milliarden, heute so leben wollten, wie wir jetzt hier im Westen, am 17. Mai 2012, dann bräuchte allein China das gesamte Erdöl, was an einem Tag auf diesem Globus gefördert wird, nur für sich, um seinen Tagesbedarf zu decken. Alles geförderte Rohöl dieser Welt nur für China. Ahnen Sie, um welche Dimensionen es bei dieser heraufziehenden Weltkrise geht. Wir können uns als Menschheit drehen und wenden, wie wir wollen. Den Wohlstand, den wir hier bei uns im Moment genießen, wenn diesen Wohlstand auch andere auf diesem Globus haben wollen, und ich betone noch einmal, sie haben ein Recht darauf, wie wir das auch haben, dann wird es unweigerlich zu einer gigantischen Weltkrise kommen. Es ist nicht genug für alle da, wenn wir unser Wohlstandsniveau zugrunde legen. Die Folge wird ein zunehmender gnadenloser Verteilungskampf sein, um Rohstoffe, um Nahrung, um Arbeit, um die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und dieser Verteilungskampf zeigt sich ja jetzt immer deutlicher in Form von Protesten. Weltweit nehmen die Proteste zu. Die Bürger sind wütend, dass den Banken geholfen wird, sie aber im Regen stehen gelassen werden. Ein Wutbürgertum entsteht weltweit, und das besonders unter den jungen Leuten. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. 200.000 Protestler in Portugal, 10.000 in Spanien, Frankreich, Griechenland. Letzte Woche erst wieder rund 200.000, zumeist junge Leute, demonstrierten in 82 Städten Spaniens. Die Bewegung nennt sich die Empörten. Und sie kämpfen für eine menschenwürdige Existenz, für einen Job, für eine Wohnung, für eine Altersversorgung. Und das schreiben sie immer wieder auf ihre Transparente, für eine Lebensplanung ohne Angst. Und diese jungen Protestler, egal in welchem Land, eint ein Gefühl: Sie werden nach einer guten Ausbildung eigentlich nicht gebraucht. Und sie glauben auch, wenn man sie befragt, dass sie den Wohlstand ihrer Eltern niemals erreichen werden. Bisher sind die Proteste noch relativ friedlich, noch. Doch wie sie sich entwickeln könnten, beschreibt Dr. Udo Ulf Kotte in einem Buch, das heißt Vorsicht Bürgerkrieg, ich zeig's einfach nur mal so, wie so ein Szenario aussehen könnte. Und die politisch Verantwortlichen, sie bereiten sich längst auf Unruhen vor, auf gewalttätige Unruhen im Land. So hat die Führung der Europäischen Union eine paramilitärische Polizeitruppe bereits eingerichtet. Sie heißt Europäische Gendarmerietruppe. Sie ist 3.000 Mann stark und sie ist vorgesehen, dafür Volksaufstände niederzuschlagen. Und falls es tatsächlich zu größeren Aufständen in Europa kommen sollte, stünde auch das US-Militär bereit, In seinem neuen 300 Seiten starken Felddiensthandbuch gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Aufstandsbekämpfung und jetzt kommt's auch auf dem Boden von Gastgebernationen. Deutschland wäre so ein Gastgeberland. Dass auch in den USA längst sich auf Volksaufstände vorbereitet haben, erwähne ich jetzt nur wegen der fortgeschrittenen Zeit am Rande. Derzeit wird an die US-Polizei militärisches Gerät ausgeliefert, Maschinengewehre, Granatwerfer, Panzerwagen für insgesamt 2 Milliarden Dollar. Da fragt man sich, wozu? Was erwartet man im Inneren der USA? Ende April 2012 sagte der spanische Außenminister Manuel García Margallo im spanischen Radio, die ganze Europäische Union sei in einer Situation wie die Titanic. Ein sicherer Untergang drohe. Die Titanic, das Superschiff. Es wurde vor ein paar Tagen 100 Jahre alt. Als 1912 die für unsinkbar erklärte Titanic unterging, war dieses Ereignisjahr die erste große Katastrophe im Zeitalter der Technik. Dem damals aufkeimenden Optimismus, mit Hilfe der Technik in eine neue, bessere Welt zu starten, wurde durch den Untergang der Titanic ja ein Schlag unter die Gürtellinie versetzt. Der Untergang, ein Minnetekel, eine Warnung an die Überheblichkeit des Menschen, ein unsinkbares Schiff. Die Menschheit brach am ausgehenden 19. Jahrhundert mit enormen technischen Errungenschaften auf, um sich selbst ein Paradies zu bauen. Damals um 1900 high life auf dem Luxusliner Abendland. Haben wir in den letzten 30, 40 Jahren nicht wieder Ähnliches erlebt? Unter dem Stichwort Globalisierung? Seit den 1970er Jahren wurden systematisch alle Schranken niedergerissen, die den Geld- und Kapitalverkehr bis dahin behinderten. Man glaubte, der freie, grenzenlose Markt werde einen Großteil der Menschheit in das Zeitalter des Wohlstands katapultieren, in ein globales Paradies. Als im April 1912 die Titanic in See stach, war auch eine gewisse Eva Hart an Bord. Sie überlebte das Schiffsunglück. Sie erinnert sich. Als meine Mutter las, das Schiff sei unsinkbar, sagte sie, das darf kein Mensch von einer Sache, die er schafft, sagen. Das ist Gottversuchen. Sie behielt ihren Mantel die ganze Zeit auf dem Schiff an, schlief tagsüber und wachte nachts. Als dann diese unheimliche Erschütterung das Schiff durchzog, wusste sie gleich, es ist etwas passiert und wir waren die Ersten an Deck. Eva Hart wurde gerettet, weil ihre Mutter mit Blick auf Gott dem Menschenwerk misstraute und vorsichtig war. Und jeder von uns, vor allen Dingen jeder Christ, der sich mit der Globalisierung seit den 1970er Jahren näher beschäftigt hat, in dem müsste sich eigentlich auch ein gewisses Misstrauen, Unbehagen geregt haben. Per Globalisierung in ein menschengemachtes Paradies. Was geschah dann, nachdem viele Schranken für den globalen Handel und den globalen Geldverkehr niedergerissen wurden? Diese Titelgeschichte des Spiegels macht das deutlich. Das Prinzip Gier. Oder auch hier eine weitere Titelgeschichte vom Manager-Magazin. Gier ist geil. Der Spiegel schreibt, unter dem Dach der Globalisierung wurde die Gier selig gesprochen. Wenn ich so etwas lese, dann wird mir als bibelkundigem Christen völlig klar, wie das ausgehen muss. Wir mit der Globalisierung. Geldliebe ist eine Wurzel des Übels, teilt uns Gottes Wort mit. 2004 hatten die 30 größten börsenorientierten Unternehmen Deutschlands ihre Gewinne gegenüber 2003 auf knapp 36 Milliarden Euro verdoppelt. Die Aktionäre jubilierten, sie waren zufrieden. Doch in der gleichen Zeit fiel bei denselben Unternehmen 35.000 Arbeitsstellen weg. In einem Beitrag für den Spiegel schrieb Hubertus von Grünberg, er war lange Zeit Chef des Reifenkonzerns Continental, über die Investoren, ihre Macht und ihre Profitsucht. Viele Investoren in den USA wollen schnelles Geld. Manchmal fragen die Investoren, ob es nicht besser für den Profit sei, noch mehr Arbeitsplätze abzubauen. Die Investoren sind die Könige. Ich bin der Diener. Es ist schon zynisch. Die Not meiner Arbeitnehmer brachte mir Erfolg bei meinen Aktionären. Die Geldgier generierte Elend für Millionen. Sie brachte Angst und Elend in viele Millionen von Familien. In ihrem Buch »Die Globalisierungsfalle – Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand« zitieren die Autoren den amerikanischen Ökonomen Edward Ludwig mit folgenden Gedanken. Wer die Stabilität von Familien und Gemeinschaften für wichtig hält, kann nicht gleichzeitig für Deregulierung, das ist also diese Beseitigung dieser Schranken, Deregulierung und Globalisierung der Wirtschaft eintreten. Denn sie sind Wegbereiter des schnellen technologischen Wandels. Die Auflösung der amerikanischen Familien, der in vielen Teilen der Welt zu beobachtende Zusammenbruch sinnstiftender Gemeinschaften und Unruhen in Ländern wie beispielsweise Mexiko sind Ergebnisse derselben zerstörerischen Kraft. Die Globalisierung und der Turbokapitalismus sind ein wirklich ganz gezielter Angriff auf die Familie, auf das, was für Gott wirklich wichtig und heilig ist, die Familie. Der schon einmal erwähnte Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum in Davos bringt seine Kritik an der Globalisierung so auf den Punkt. Die menschlichen Kosten der Globalisierung erreichen ein Niveau, mit dem man das ganze Sozialgefüge der Demokratie in nie dagewesener Weise auf die Probe stellt. Schwab weiter, es breitet sich eine Stimmung aus Hilflosigkeit und Angst aus. Weltkrise. Aber der Herr ist immer noch größer, so lautet unser Thema. Eva Hart wurde gerettet, weil sie mit Blick auf Gott diesem Superschiff Titanic, diesem Menschenwerk misstraute. Und jeder, der sich dieses Supergebilde Globalisierung anschaut, sollte ihm mehr als misstrauen. Denn es ist antigöttlich, antigöttlich bis auf die Knochen. Die Titanic war reines Menschenwerk, das mit der menschlichen Überheblichkeit garniert war. Die Globalisierung ist mehr. Der Spiegel überschrieb einen sehr sinnträchtigen Artikel aus 2006 so: Geburt einer Weltreligion und der Markt ist Gott geworden. Der Markt. Was ist der Markt? Damit ist gemeint die globalisierte Wirtschaft, das gesamte Geschäftsleben. Wie oft heißt es, der Markt gibt vor, der Markt hat entschieden, der Markt reagiert. Kurz, der Markt herrscht, ist unergründlich und keiner kann ihn verleugnen. Im Markt zu bestehen, wird zum Sinn des Lebens. Der Spiegel beginnt seinen Artikel über die Geburt der Weltreligion so. Der Markt ist Gott geworden. Als übermächtiges Gegenüber sehen Menschen ihr Welt- und Heilsgeschehen im Markt bestimmt. Die Auswirkungen des Marktes bestimmen nicht nur Einzelschicksale, sondern den Zustand ganzer Gesellschaften. Der Markt ist inzwischen Weltreligion geworden, weil er als Markt eine globale Unterwerfung unter seine Glaubensmaximen verlangt. Was soll er anders sein als der neue Gott des weltökonomischen Zeitalters? Soweit der Spiegel. Der neue Gott des weltökonomischen Zeitalters, der Götze Geld, der Götze Profit. Die rasante Entwicklung der Technik in den letzten Jahrzehnten, die immer schneller wachsenden Möglichkeiten der Kommunikation und Information, der schnelle Transfer von Geldern, Waren und Dienstleistungen rund um den Globus, die Funktion des alles verbindenden Internets, all diese Faktoren tragen dazu bei, dass unsere Welt immer kleiner wird und wie eine riesige Stadt erscheint, durch die das Leben pulsiert. Wiederholt sich vor unseren Augen unter der Überschrift Globalisierung nicht ein moderner Turmbau zu Babel? Wir wissen ja, wie es mit dem ersten Turmbau war, 1. Mose 11. Dort wird der erste Versuch der Menschheit beschrieben, sich ohne Gott zusammenzuschließen, um sich ohne Gott einen ruhmvollen Namen zu machen. Und wir wissen, wie dieser Versuch ausging. Ist nicht auch im letzten Buch der Bibel von einem Babel die Rede? Offenbarung 17, Offenbarung 18. Und gerade in Offenbarung 18 wird uns eine Stadt Babel beschrieben. Ja, die scheint irgendwie weltumspannend zu sein. Und wer regiert dort in dieser Stadt? Die Kaufleute. Sie werden mehrmals als zentrale Akteure in Babel genannt. Und wir lesen auch, dass dieses Babel bevölkert sein wird von antigöttlichen Dimensionen, von Dämonen. Und wer sich diesen Text aus Offenbarung 18 mal etwas näher zu Gemüte führt und auch ein wenig zwischen den Zeilen lesen kann, der wird feststellen, das Babylon aus Offenbarung 18 hat überdeutliche Parallelen zu unserem weltökonomischen Zeitalter. Ich will jetzt darauf nicht näher eingehen, ob das Babel aus Offenbarung 18 unsere globalisierte Welt mit ihrer Kaufmannsfürstenideologie beschreibt. Aber ich weiß, dieses Babel aus Offenbarung 18 wird in nur einer Stunde untergehen. So wie die Titanic 1912. Sie brauchte etwas länger. Damals auf der Titanic waren nicht nur Eva Hart und ihre tiefgläubige Mutter an Bord, sondern auch jemand anderes, der auch ganz fest an Gott glaubte. Ein gewisser John Harper. Mit 14 bekehrte sich der Engländer und danach reifte nur ein Wunsch in ihm. Er wollte in völliger Hingabe Gott dienen. Und das tat er auch. Und Gott segnete diesen seinen Diener überall dort, wo er das Wort verkündigte. Dieser Harper nun schiffte am 10. April 1912 im Hafen von Southampton ein. Das Schiff, das er betrat, hieß Titanic. Gott wollte Harper auf diesem Schiff haben. Nicht irgendeinen frommen Mann, sondern einen Mann, dessen Herz für die Verlorenen brannte und einen Mann, der sich nicht vor dem Ertrinken fürchtete. Harper war nämlich in seinem jungen Leben fast dreimal ertrunken. Er hatte Erfahrungen mit dem Fast-Ertrinken. Gott wollte diesen Harper auf der Titanic haben und auf keinem anderen Schiff. Harper beabsichtigte eigentlich, ein anderes Schiff zu nehmen für seine Reise nach Amerika. Doch dieses Schiff, die Louisiana, fiel kurz vorher aus, sodass also Harper ganz kurzfristig umbuchte auf die Titanic. 2 Stunden und 40 Minuten, nachdem die Titanic am 15. April 1912 den Eisberg touchiert hatte, rauschte das Riesenschiff in die eisigen Tiefen des Atlantiks. Etliche hundert der Passagiere ergatterten einen Platz in einem Rettungsboot, Harper nicht. Er trieb im eiskalten Wasser und evangelisierte unter denen, die auch mit ihm im Wasser umhertrieben. Es liegt das Zeugnis eines Mannes vor, der Harpers letzter Bekehrter war. Er trieb zusammen mit Harper im eiskalten Wasser. Als Harper diesen Mann entdeckte, rief er: "Ist Ihre Seele errettet?" Der Mann rief: "Nein." Darauf Harper: "Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden." Dann trieben die Wellen sie ein wenig auseinander. Als sie wieder zusammen waren, fragte Harper: "Ist deine Seele jetzt gerettet?" Erneut kam die Antwort: "Nein." Harper wiederholte, was in Apostelgeschichte 16, Vers 31 steht: "Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden." Nach dieser letzten Aufforderung sank Harper in sein eisiges Grab. Der Mann, den Harper vor seinem Untergang noch für Jesus Christus gewinnen wollte, wurde im letzten Moment durch das Rettungsboot 15 aufgefischt. Für Harper kam jede Hilfe zu spät. Er ertrank mit 39 Jahren. Harper war Witwer. Seine kleine Tochter Nana war auch mit an Bord der Titanic. Sie wurde gerettet. Gerettet als Vollwaise. Gerettet aus Seenot. Doch dieser Mann im Wasser wurde nicht nur aus Seenot gerettet, vor dem sicheren Ertrinkungstod gerettet, sondern aus einer Seelennot und gerettet vor der ewigen Verdammnis. Er bekehrte sich zu Jesus Christus, quasi im letzten Moment. Er hat später dann bezeugt, ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Er wurde durch Harpers letzte Worte gewonnen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Es war Gottes unmögliche Retterliebe an einem unmöglichen Ort. An einem Ort, an dem die Beteiligten nicht über die Weltkrise philosophieren brauchten. Sie hatten ihre Weltkrise, ihre ganz persönliche. Aber dieser Harper wusste wohl zutiefst, egal was mir passiert, ich sitze längst im Rettungsboot Gottes. Und jetzt geht es nur noch darum, so viel wie möglich auch in dieses Rettungsboot zu holen. Vor kurzem sah ich eine Karikatur. Da stand ein Mann, der hielt ein Schild hoch, darauf stand: Das Ende naht. Daneben stand eine Frau, die hielt auch ein Schild hoch. Darauf war es zu lesen: Und das ist erst der Anfang. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Man mag darüber lachen, das haben wir auch gerade gehört. Aber treffender kann man doch die Situation eines Christen gar nicht auf den Punkt bringen. Wenn das Ende naht, dann ist das Morgenrot der Ewigkeit nicht mehr fern. Die goldene Zukunft eines jeden gläubigen Christen, bei seinem Herrn und Heiland Jesus Christus zu sein. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Weltkrise. Aber der Herr ist immer noch größer. Deshalb können Christen gerade in der Situation einer Weltkrise doch einmal richtig Gas geben, weil der Herr immer noch größer ist, weil es nach dem Ende, auch nach einem möglichen Weltenende für Christen erst richtig losgeht. Das bezeugt uns Gottes Wort und das ist wahr. Aber der Herr ist immer noch größer. Aus diesem tiefen Bewusstsein heraus konnte auch dieser Harper in seiner ganz persönlichen Weltkrise bis zu seinem letzten Atemzug noch für Christus werben. Und deshalb sollten wir auch, wir Gläubigen, so lange für Christus wirken, wie es irgendwie möglich ist. Weltkrise hin, Weltkrise her. Dieses Wirken muss nicht sich unbedingt nur in Evangelisation und Mission zeigen. Das kann auch bedeuten, Glaubensgeschwistern beiseite zu stehen, die in Glaubenskrisen geraten. Möglicherweise wegen der Weltkrise mit ihren Auswirkungen. Lasst uns versuchen, verstärkt versuchen, unseren Nächsten, sei er nun fromm oder noch nicht, herauszuretten aus diesem Hurrikan der heraufziehenden Weltkrise, der drohenden Weltkrise. Hineinzuziehen in das Rettungsboot, das nur einen Namen trägt, Jesus Christus. Es ist der Jesus Christus, der von sich bezeugt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Amen.